gut antworten, gut vielleicht besinnen, was könnte das sein? Ich schätze, dass man jetzt eine Antwort hat. Ich glaube schon, ja. Vater, ich danke dir für den Kader, für dein Wort und dass er uns ausgehen wird. Gib ihm Vollmacht und ich bete für uns, dass wir offene Ohren haben. Bitte, dass wir uns hören und auch verstehen, was du zu sagen hast durch den Kader. Amen.
Wir werden von Frieden reden mit dem Thema heute, gerade jetzt wahrscheinlich am meisten, und sportliche Helden. Ne? Aber es gibt ja auch, und das ist weniger erfreulich, Helden im Krieg, ne? Das ist ja auch ein Thema. Und die Heldengräber und die Heldengedenkstätten und so weiter sind eigentlich ganz traurige Sachen, dort wo die Soldaten im Krieg begraben werden. Aber es gibt auch Helden, die für was anderes gekämpft haben. Nicht nur für ihre eigene Ehre oder die Ehre ihres Staates, sondern die für Gott gekämpft haben. Und leider, haben wir auch schon gehört, gibt es da Leute, die auch in Schwierigkeiten gekommen sind. Und so ist es den Hebräern auch gegangen. Im Hebräerbrief wird deutlich, dass den Menschen, die dort Jesus nachgefolgt sind, Probleme gehabt haben. Verfolgung. Und Anfechtung. Und deshalb hat der Schreiber des Hebräerbriefes, wir wissen ja nicht genau, wer das war, im ganzen 11. Kapitel Beispiele aus dem Alten Testament gebracht, über die wir jetzt in den letzten Wochen nachgedacht haben. Und diese Beispiele sollen die Hebräer ermutigen, dran zu bleiben, weiterzugehen, zu siegen. Sagen wir jetzt einmal, und das ist das Thema von der heiligen Predigt. Muss ich das mal unterteilen? Das Thema ist eigentlich, und das passt ja auch wieder zu unserem aktuellen Zeitgeschehen, was hier nicht unbedingt so ich persönlich finde es ja ein bisschen übertrieben, was mit der Fußball-Weltmeisterschaft aufgeführt wird, aber es prägt uns einfach. So kann man jetzt auch gehen zu der ersten Halbzeit anschauen. Das muss man auch bei alle drüber schreiben. Und ich habe die zweite auch angeschaut und das war aufregend, ja, aber na gut. Wie können wir siegen? Bevor wir da einsteigen, möchte ich euch noch einmal herausfordern und euch vorstellen, ihr seid jetzt, dass ihr euch einen Gedanken vorstellt, ihr seid jetzt irgendwelche Supersportler und ihr seid jetzt in einem Stadion. Auch einmal das Stadion von Paris, wie heißt das? Was ist das? Gänsenparkstadion. Und wie viele Leute waren da gestern drin? 8000? Ja, also ziemlich viele, ja. Für den war die Vorstellung viel, würde ich sagen. Aber stellt euch vor, ihr seid da drinnen. Wie kommt es euch davor? Herausgefordert. Und da haben so viele Leute. Und die schauen jetzt, wie ich jetzt hier meine Aufgabe erfülle. Und das ist das, was der Hebräerbrief jetzt sagt. Denkt daran, dass wir diese Helden, von denen wir gerade gehört haben in den letzten Wochen, die im Kapitel 12 erwähnt sind, dass diese Helden um uns herum in der unsichtbaren Welt stehen und mit Hunderten, Tausenden eingehen und so weiter. Die gesamte unsichtbare Welt ist um uns herum und schaut uns sozusagen drauf. Wie werde ich es jetzt machen? Ich finde, das ist ein bisschen aufregend. Also, die Herausforderung ist, und das hat man ja gemerkt bei unserer Nationalmannschaft, wenn so viele zuschauen und wenn man vom Fernseher so viel sitzt, man wird ein bisschen aufgeregt, nervös. Aber es soll uns auch motivieren. Und darum ist es ganz wichtig, habe ich halt gemerkt, wie die Zuschauer dann immer Ich höre auch dann, dass das die Sportler motiviert. Und dem vielleicht ein bisschen so, wie sich das in einer kleineren Arena, ja, Dirk Achtenberg, vorhin sind Hauptplätze und rundherum, ist aber trotzdem ein riesengroßes Heer von Menschen, die mit Gott gelebt haben und die hier und mir jetzt zuschauen. Und dann, das ist das Wichtigste, dass da noch jemand. Aber das kommt später. Also, wir lesen Hebräer. Jetzt schon wieder nicht. Eingeschaltet ist so. Jetzt hört. Wir lesen Hebräer 12, 1 bis 3. Und deshalb, weil er diese ganzen Beispiele aufgezählt hat, lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachtet den, der so großen Widerstand von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Das ist eigentlich ganz einfach, was ich jetzt sagen möchte. Was ich nie aussagen möchte. Das sind eigentlich drei Schlagworte. Zu schlecht gemacht. Seht ihr es? Wir sollen ablegen, laufen und hinschauen. Drei Schlagworte. Ablegen, laufen und hinschauen. Merken wir uns das? Die ganze Woche oder sogar länger noch. Ablegen, laufen und hinschauen. Der Wettkampf ist etwas, wofür man sich dementsprechend herrichtet. Habt ihr schon mal einen Sprintläufer gesehen, der einen Rucksack mitnimmt zum Start? Oder für die Teambilder unter euch? Habt ihr schon mal ein Rallye-Auto gesehen, wie das innen ausschaut? Das ist kein Komfortsitz drinnen oder eine Klimaanlage oder ein Navi oder so irgendwas. Ne? Das ist reduziert auf das Geringste, was notwendig ist. Ja? Das ist zwar verschleift, wenn du überfahren musst, dass du nicht eingedeckt, dann auch hier eingedrückt wirst, ja. Aber im Prinzip ist alles draußen, was Gewicht macht. Man muss sich aller überflüssigen Lasten entledigen, wenn man eine Höchstleistung bringen will. Gestern war man Berg und wir haben einen kleinen Umweg machen müssen und dann ist wieder ziemlich steil rausgegangen. Und plötzlich alles eingegangen, ne? Furchtbar eingegangen. Und dann hat mein Sohn, der Peter, mein Rucksack entleert. Ja? Zum Glück bin ich dann draufgekommen. Aber das war wirklich ein Ablegen von unnötigen Sachen. Und um das geht's. Wir müssen uns befreien, frei machen. Aber wovon eigentlich? Jetzt sehen wir gleich von den geistlichen Dingen. Hier steht Ablegen, nämlich die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Abgeben. Und wenn ich das Wort umstricken, das ist übrigens überhaupt heute im Widerspruch zu sein, weil so sind die doch wieder die alte Übersetzung genommen, weil ich sie so, diese Worte so gut finde, das ist umstricken. Ja? Da gibt es etwas, was dich plötzlich so einhüllt und du kannst dich nicht mehr so richtig bewegen. Und das passiert uns doch. Und ich musste, wie ich dieses Wort umstricken gelesen habe, an das Gleichnis des vierfachen Ackerfeldes denken. Könnt ihr euch noch ans Markus Theater erinnern? Und wer hat dieses Umstricken dargestellt? Könnt ihr euch daran erinnern? Bitte? Ja, und wer hat das gespürt? Wer hat das gespürt? Soll ich was sagen? Ich bin klar. Stimmt sie sich doch. Ich suche vollständig nach der Schlacht. Herr Herbert, aber du hast ja den Ausmann. Du kommst später mal dran, Herr Herbert. Jedenfalls, das, was uns plötzlich so umstrickt und uns den Glauben abwirkt. Und darauf hin, das steht übrigens, das steht im Markus 4, unter anderem, es steht in anderen Evangelien auch, und da steht, das andere sind die, die unter das Dornengesäte sind, die das Wort gehört haben, aber die Sorgen der Zeit, der Betrug des Reichtums und die Begierde nach den übrigen Dingen kommen hinein und ersticken das Wort. Und es bringt keine Frucht. Ich möchte jetzt etwas sagen, was vielleicht ein bisschen kritisch ist. Aber ich habe den Eindruck, dass wir nicht mehr oft ein falsches Bild von Gott haben, sondern auch eine falsche Vorstellung von Sünde. Unser Sündverständnis ist verkehrt. Ja? Gewisse Dinge sehen wir sofort als Sünde und empören uns darüber. Ja? Aber viele andere Dinge sind für uns so selbstverständlich geworden, dass wir sie eigentlich, dass wir gar kein schlechtes Gewissen mehr haben. Und sagen, ich bin ja gut, oder? Wenn wir von Sünde reden, dann denkt man gleich an Mord und Totschlag, und das ist ganz klar, darüber kann man nicht diskutieren, ja? Wenn wir von Sünde reden, denkt man gleich an sexuelle Verfehlungen. Und in unseren frommen Kreisen wird das oft besonders schlimm gesehen. Das ist auch richtig so, ja? Aber wer sagt, dass zum Beispiel vorehelicher Geschlechtsverkehr eine größere Sünde ist, als gehässige E-Mails oder WhatsApps zu schreiben? Ich sage es jetzt einfach mal ganz so heraus. Ja? Ich sage nicht, dass das eine richtig ist, aber ich sage das andere, was wir überhaupt nicht hören und sehen und betrachten, das ist auch genauso Sünde. Die wirkt uns auch ab. Und unser Glaube ist dann auch nicht mehr auf der Siegestrecke. Oder wer sagt, dass es schlimmer ist, wenn einer raucht? Ich weiß nicht, ob das Sünde ist, aber ich glaube schon, dass es nicht gut ist und dass es deshalb auch Sünde ist. Aber wer sagt, dass das Schlimme ist als eine uneheliche Steuererklärung? Es gibt keine schlechteren oder böseren Sünden, sondern alles, was nicht Gott gefällt, ist Sünde. Und deshalb bestrickt uns das alles. Und wir sehen oft nur die Dinge, die groß und sichtbar sind, und die heimlichen Dinge, das schlechte Denken, das üble Nachreden und so weiter, das, was im Herzen passiert, darüber redet keiner. Und da fängt es an bei uns. Wir müssen ablegen, damit wir siegreich sind. Wir müssen alle, wir müssen uns freimachen von solchen Sachen. Keiner hat hier das Recht, den ersten Stein zu werfen. Weil wir sind alle Sünder. Das sagt uns die Bibel ganz klar. Und wir brauchen alle die Vergebung in Jesus Christus. Und diese Vergebung passiert, indem wir unsere Sünden erkennen, bekennen und Jesus uns vergibt. Bekennen vor Jesus und er vergibt sie uns. Also dieses Ablegen ist, glaube ich, die große Herausforderung. Und wenn wir jetzt von diesen Sünden, die hier aufgezählt werden, in dem Gleichnis, nur diese drei Schlagworte heraus, Sorgen der Zeit, Betrug des Reichtums und Begierden. Ich möchte ganz kurz dazu was sagen. Ja, das sind Sünden, die nicht sofort als solche erkannt werden. Sind Sorgen Sünden? Wenn Jesus in der Bergpredigt dreimal sagt, macht euch keine Sorgen, in einem Kapitel, in sieben Versen, sagt er dreimal, macht euch keine Sorgen. Und wir machen uns Sorgen, dann sind wir nicht gehorsam, also sind wir Sünder. der anderen Seite, es ist doch notwendig, dass man sich um andere kümmert und auch ja, besorgt ist. Eltern sind besorgt um ihre Kinder und so weiter. Also ich sage jetzt mal, Sorgen festhalten, das ist sicher Sünde. Wenn sich alles nur mehr um dieses Problem dreht. Und Jesus und die Bibel gibt uns Anweisungen, was wir mit diesen Sorgen machen sollen. Philipper 4, Vers 6, ihr sollt alle eure Sorgen dem Herrn sozusagen vor ihn bringen. Ja? Oder in Petrus 5, Vers 7, werft sie auf ihn. Sorgen abgeben. Und Sorgen festhalten ist meiner Meinung nach sicher eine Sünde. Und da sind wir schon alle dabei. Ja? Wir alle glauben Gott. Aber die meisten, also ich auf jeden Fall, wir glauben, dass wir durch unser eigenes Anstrengen, durch unsere eigenen Bemühungen irgendetwas erreichen können und kommen in einen Strudel der Sorgen hinein und es wird gebombt, gehen nur mehr um diese Probleme. Das ist übrigens auch oft der Grund für dieses Burnout, das wir so oft haben. Wir können nicht Dinge abgeben. Wir halten sie fest. Und das ist Sünde. Also auch das, was gar nicht so wirklich gesehen wird. Ja? Betrug des Reichtums. Wenn jemand durch Reichtum, also durch Betrug reich geworden ist, also Betrug durch Reichtum, das ist für uns alle klar, dass das Sünde ist. Ne? Wenn jemand andere betrügt oder den Staat betrügt oder Korruption und so weiter, das ist klar. Das ist Sünde. Aber dass der Betrug, der durch den Reichtum entsteht, uns auch abwürgt und sündig macht, das sieht man am Gleichnis des törichten reichen Bauern. Ich habe jetzt keine Zeit, das zu lesen, aber ihr kennt das. Das Gleichnis ist übrigens nur im Lukas-Evangelium, ich habe es lang suchen müssen. Gleiches vom törichten reichen Bauer, der sagt, ich habe so viel geerntet, ich baue mir neue Scheunen und jetzt habe ich wirklich genug. Und dann sagt er mich hin und sagt, Seele, sei froh, du hast jetzt genug für die nächsten Jahre. Ach, du bist so glücklich. Und dann sagt die Bibel, du Narr, ja, heute noch wird deine Seele gefordert werden. Du hast gar nichts von deinem Reichtum. Und dann merkt man, dass Reichtum unser Denken betrügen, verdrehen kann. Ich glaube nicht, dass Reichtum an und für sich Sünde ist, aber er kann sehr leicht uns zur Sünde verführen und betrügen ist er zur Sünde verführen. Wenn wir nämlich unsere Sicherheit auf unseren Reichtum, auf unsere Leistung und so weiter bauen, dann sind wir Betrogene, weil das zählt alles nichts vor Gott. Und wenn unser Reichtum, unser materielles Gut, unser Götze ist, dann sind wir Götzendiener. Und dann wollen wir so gut und das erste Gebot und sind Sünder. Wenn wir unseren Reichtum als ein zur Verwaltung anvertrautes Gut betrachten, dann ist schon eher so, dass wir nach dem Willen Gottes leben. Aber, Achtung, der Betrug des Reichtums lauert immer hinter der Tür. Und die, wir alle sind eigentlich, also die meisten sind eigentlich wohlhabend im Vergleich zu dem, was sonst in der Welt los ist. Also passt auf, wir sind alle in Gefahr, durch dieses Materielle, in dem wir leben, durch diesen Wohlstand, in dem wir leben, betrogen zu werden. Und dies sagt uns die Bibel. Pass auf, drauf. Der Reichtum betrügt dich. Begierden, bitte, also es war Sorgen, Reichtum und Begierden. Das sind Begierden, haben wir gedacht. Wir haben gedacht, eigentlich das, woran ich gerne, oft und viel denke. Denkt mal jetzt, woran denkt ihr eigentlich immer wieder? Was habt ihr für Lieblingsgedanken? Ideen, Sehnsüchte, sagt man ja. Also Begierden, können wir sagen, sind auch Süchte. Und ich meine jetzt nicht nur die herkömmlichen Süchte, Alkohol, Drogen, Nikotinsucht, sondern viele, viele, viele andere Süchte, die uns gefangen nehmen können. Und zeigt es nicht auf den alkoholkranken Menschen oder den, der noch immer raucht, sondern schaut es euch mal selber an. Spielsucht, Rauchsucht, Internetsucht, Konsumzwang, Arbeitsboot oder Sucht, Geltungssucht. Allein das Deutsch ist so voll mit Sucht, die deutsche Sprache ist so voll mit Süchten, ja, dass jeder hier still werden sollte und ablegen sollte. Also, es gibt viele Dinge, die wir als Christen ganz meiden sollten. Ja? Da gibt es keine Diskussion darüber. Aber es gibt auch viele Dinge, die wir mit Danksagung genießen dürfen. Aber wenn sie uns gefangen nehmen, sollten wir sie wieder meiden. Ja? Es gibt auch Esssucht. Es ist nichts Schöneres als ein gutes Essen. Ja? Aber wenn du esssüchtig wirst, wirst du krank erstens und zweitens bist du nicht mehr frei. Und ihr merkt schon, man kann stundenlang über das Thema Ablegen reden. Entschuldigung, das habe ich da rausgekaut. Und ich wollte eigentlich, also das war der erste Punkt, ich muss jetzt nicht sputen, jetzt geht es ums Laufen. Also die drei Punkte waren Ablegen, Laufen und Hinschauen. Laufen. Es gibt einen grundsätzlichen Unterschied zwischen Österreichern und Deutschen im Hinblick auf die Fortbewegung. Habt ihr das schon mal festgestellt? Die Deutschen sagen, wenn sie sich normal auf ihren Füßen fortbewegen, also in einem normalen Tempo, sollen sie dazu laufen. Ja, wir laufen mal hinüber, ja, oder da hinauf und so. Und gehen aber dann, ja. Also das ist die Österreicher sagen dazu gehen, ja. Und da merkt man, dass wir ein bisschen gemütlicher sind, ja. Aber beim Wettkampf der Christen, der hier jetzt beschrieben ist, geht es wirklich um Laufen. Da geht es nicht jetzt um eine gemütliche Fortbewegung, sondern da geht es um was. Da geht es um eine Leistung, die herausfordert. Welche Laufdisziplin würdest du am ehesten mit dem christlichen Leben vergleichen? Also Laufdisziplin, das kürzeste Sprintlauf, 100 Meter, ja? Und 200 Meter, glaube ich, gefahren, das gehört auch nicht zu Sprint, Kurzstrecke. Dann gibt es die Mittelstrecke, dann gibt es die Langstrecke, dann gibt es den Marathon, dann gibt es Ultramarathon. Dann gibt es aber noch Hindernislauf, Crosslauf, Berglauf. Was glaubt ihr? Seid ihr im christlichen Leben? Hindernis? Hindernis, ne? Crosslauf, auf die Ohre, runter, oben drüber. Militärische Zehnkampf, da geht es also über alles Mögliche drüber. Das ist mörderisch, ja? Ich glaube, jeder steht hier in einer anderen Situation. Ich habe aber den Eindruck, dass das Christenleben am wenigsten mit dem Sprint zu vergleichen ist. Weil der Sprint ist das, was wir im Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld gesehen haben, was der Heribert dargestellt hat. Ja? Die Pflanze geht auf und von dort sofort wieder. Begeisterung, 100 Meter und nachher damit aus. Ich habe den Eindruck, dass das christliche Leben ein Lauf ist mit Ausdauer. Da habe ich nur den Eindruck, so gehört, so besteht ja doch. Wir sollen mit Ausdauer laufen. Und zwar lebenslang. Und wenn wir laufen, dann, dies möchte ich dazu sagen, das ist, Wettkampf ist ja immer etwas, wo man sich mit anderen misst. Und der christliche Wettkampf ist ganz anders. Es gibt für jeden eine eigene Klasse. Wir starten jeder in einer eigenen Klasse. Es ist nämlich nicht wirklich entscheidend, dass ich so viel geistlicher oder besser bin im Glauben als wie gehen wir von euch? Das hat keine Konsequenz. Ich muss mir nicht mit dem Ewald messen. Kennt ihr gar nicht. Oder mit dem Bernhard. Wir sind alle für uns in einer Klasse. Und das heißt, wenn ich ans Ziel komme, kriege ich den Siegeskranz. Und du auch. Nicht, weil du schneller bist als die andere. Sondern weil du ans Ziel gekommen bist. Und das ist befreiend. Wir müssen uns von diesem Vergleichen wegbewegen, von diesem Wettkampf. Ich bin besser, ich mache mehr als der andere. Ja? Ich habe mehr Menschen zu Jesus geführt. Also, kannst du ja nie messen. Ne? Aber es gibt auch unter Christen ein falsches Wettkampfdenken. Jeder startet in seiner eigenen Klasse. Und ich muss nicht schneller kommen, heilig oder sonst wer. Ich bin seiner Sieg in der Hand. Aber Laufen geht, Ausdauerlaufen geht sicher nicht ohne Training. Du musst trainiert sein. Du musst das üben. Und darum ist es ein lebenslanger Kampf im positiven Sinn. Dritter Punkt ist das Hinschauen. Also ablegen, laufen, hinschauen. Jeder Sprinter muss auf einem Ziel fokussiert sein, das habe ich schon vor drei Wochen in meiner Predigt gesagt, oder vier Wochen, wo es darum geht, dass du wirklich die richtige Blickrichtung hast. Wir können nicht abweichen. Wenn du jetzt schnell laufen willst und auf die Seite schaust und dann automatisch eine Abweichung und verlierst schon wieder Zeit. Aber dieses Wort hinschauen, und das hat mich eigentlich erstaunt, heißt im ursprünglichen Text gar nicht hinschauen, sondern wegschauen. So wegschauen von etwas anderem hin auf Jesus. Wir müssen wegschauen auf Jesus. Und das ist unser großes Problem. Wir sehen so viele Dinge um uns herum, die uns faszinieren, die uns ablenken, die uns umstritten, wie wir gerade gehört haben. Und wir sollen aber von dem wegschauen auf diesen Jesus. Warum sollen wir auf Jesus schauen? Weil er ein Vorbild ist. Okay, das ist ganz klar. Jesus ist unser Vorbild. Da hat es mal eine Zeit lang diese Bandeln gegeben. WWJG, What would Jesus do? Ja, da hat man sozusagen immer wieder beim Sonntag gesagt, jetzt sollten wir überlegen, was würde Jesus machen? Also sozusagen ihn als Vorbild nehmen und das noch machen. Ist eine super Idee und Gelegenheit, aber ist ein bisschen anstrengend. Oder? Wenn wir Jesus, ich sage es mal, nur als unser Vorbild sehen, dann ist das nichts besser, oder ist Jesus Christus nicht besser als jede andere Philosophie und Religion. Vorbilder sind gut, aber sie können frustrieren, weil ich das nicht erreichen kann, wie das Vorbild ist. Weil ich zu wenig Kraft und Fähigkeiten und Ausdauer habe. Hier steht aber, wir sollen nicht nur auf Jesus hinschauen, weil er unser Vorbild ist, sondern da steht was dabei. Wir sollen hinschauen auf den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und das heißt jetzt, dass Jesus nicht nur ein Vorbild ist, sondern dass er unseren Glauben angefangen hat und auch vollenden wird, dass er das auch wirkt, dass er auch unsere Kraft ist. Und ich könnte es jetzt wieder auf den Sport übertragen. Jesus ist unser Servicemann, der uns hinbringt, der uns beschiebachstelt, der uns alles herrichtet, was wir brauchen. Aber ist auch der, der uns anschiebt, der uns die richtige Nahrung gibt, der uns sagt, wie es dran geht. Und der am Anfang schon wartet und sagt, komm. Er ist um uns herum und er ist in uns. Und das Alles ist, es gibt ja das Bild von den Spuren im Sand, ja. Und da kennst du es, wo dann die Spur aufhört. Und nur zwei Spuren gehen zuerst nebeneinander und dann gibt es diese Phase, wo nur eine Spur ist. Und dann sagt jemand zu Gott, was war in der Zeit, wo es mir schlecht gegangen ist, warum ist nur mehr eine Spur dort? Und dann steht dann meistens im Gleichnis, ja, deshalb, weil da habe ich dich getragen. So weit geht unser Kampf, dass sogar in den schwachen Phasen uns Gott trägt, damit wir ans Ziel kommen. Jesus ist also nicht nur unser Vorbild, sondern er ist auch unsere Kraft, unsere Motivation, und der angefangen hat und der uns bis ins Ziel hinaufschleppt. Aber wir müssen dranbleiben. Wir müssen dranbleiben. Wir müssen hinschauen. Wir müssen ihn anschauen. Und weg von den Umständen, von den Dingen, die uns das Leben, das christliche Leben eigentlich vermissen. Die uns abwürgen. Ich möchte zum Schluss uns, mich und uns alle einladen, diesen siegreichen Wettkampf zu führen und allen Hindernissen Ballast ablegen. Wir werden das heute, bevor wir die Mahlzeit haben, einfach im Stille machen. Wir wollen uns ein bisschen Zeit nehmen und sagen, ja, das sind einfach nur Dinge, die ich ablegen möchte, die ich vor dich bringen möchte, wo ich dich bitte, dass du mir vergibst die Sünde und dass du mich frei machst. Ich möchte euch ermutigen, ich möchte mich ermutigen und uns alle, dass wir laufen, mit Ausdauer laufen. Weil Ausdauer ist notwendig. Wir müssen uns diese Herausforderungen annehmen, dass wir immer wieder trainieren. Und denkt dran, jeder startet in einer eigenen Klasse. Du brauchst dich nicht mit irgendjemand anderem in diesem Raum und sonst in dieser Welt vergleichen. Und ich möchte, dass wir hinschauen auf Jesus Christus. Und auch dazu jetzt gleich ein Experiment. Zuerst 3 Minuten, oder 2 Minuten, 3 Minuten Stille zum Abregen. Und dann möchte ich einfach, dass wir alle auf Jesus schauen. Und uns im Gedanken irgendeine Geschichte, die uns so plötzlich kommt aus den Evangelien, bewusst machen, wo Jesus gehandelt hat, wie Jesus gehandelt hat, was er gesagt hat, wie er ist. Und vielleicht habt ihr den Mut zu sagen, ja, danke Herr, ich sehe dich jetzt, wie du mit der Frau im Jakobsbrunnen redest. Daher, ich sehe dich jetzt, wie du mit Nikodemus redest und ihm seine Fragen beantwortest. Ihr seid doch alle, die meisten von euch haben schon viel in der Bibel gelesen. Und ich glaube, der Heilige Geist kann uns jetzt wirklich dann führen, dass wir solche Ideen bekommen, wie Jesus ist, dass wir ihn anschauen. Und das geht, weil das verändert uns. Und jeder sollte nur einmal was sagen. Aber möglichst viele, und er sollte es kurz sagen, ich sehe dich, wie du das und das machst. Das Experiment, das man nicht macht, versuchen wir es einmal. Dass wir wirklich gemeinsam Jesus anschauen, dann haben wir plötzlich ein ganz tolles Bild. Darf man das? Also zuerst, bitte, einige Minuten zum Ablegen. Und dann hinschauen auf Jesus. Denkt dran, was er für uns wir waren. Nicht, was er für uns wir waren, ja, was er getan hat. Vater im Himmel, du hast gesehen, was wir jetzt alles vor dich hinlegen, wo unsere Versagen, unsere Sünde, die uns so leicht umstrickt, da liegt. Und wir bitten dich, dass du das wirklich durch den, denn wir danken dir, dass du das durch den Tod deines Sohnes vergeben hast. Nicht nur, dass du uns vergeben hast, sondern dass du auch hilfst, dass wir es loslassen können. Schritt für Schritt. Wir bringen dir unsere Sorgen. Wir bringen uns dir unsere Nöte, aber auch unsere Begierden, unsere Süchte. Und wir bringen dir die Gefahren des Reichtums und alles, was sonst noch da ist. Bitte, nimm das weg von uns. Mach uns frei, dass wir dir leichtfüßig nachfolgen können, leichtfüßig für dich laufen können. Und hilf uns jetzt auf dich hinzuschauen. Und lass uns Jesus anschauen. Begegne uns aus deinem Wort und durch deinen Heiligen Geist. Herr Jesus, ich sehe dich jetzt, wie du streng mit den Pharisäern redest. Und ich bitte dich, dass du mir die Demut schenkst, nicht die gleichen Fehler zu machen wie die Pharisäer. Amen.